was ich für mich so rückwirkend gelernt habe, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, ist diese Idee zu haben und die sehr schnell mal in ein Slide Deck zu konkretisieren.
Muriel fragt nach, der UBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen. Heute mit dem Gast Jan-Philipp Schade.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der dritten Folge vom UBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf die kommende Sendung durchmoderieren. Die ersten drei Folgen drehen sich alle rund um das Thema Jungunternehmertum, Startups, und wir beleuchten das sehr breite Thema aus verschiedenen Perspektiven. Heute freue ich mich sehr, dass wir einen externen Gast bei uns haben, einen, der selber gegründet hat, den Jan-Philipp Schade. Herzlich willkommen.
Hallo.
Er ist seit rund 2 Jahren mit dem Startup Kaspar und unterwegs und wird uns ein bisschen mehr erzählen. Er ist Co-Founder, ist verantwortlich für Produktentwicklung und das Projektmanagement, und er hat einen PhD mit Fokus auf Fintech und Faktor Investing. Genau. Schön hören dazu. Wir sind natürlich auch immer gespannt auf eure Feedbacks und wollen den Podcast weiterentwickeln. Ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht mehr zu sagen. Und wir starten. Schön, bist du da.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf.
Ja, wir reden ja heute über deine Erfahrung als Jungunternehmer, als Gründer mit Kaspar und. Auf der Webseite von Kaspar und steht Bezahlen, Aufrunden, Anlegen, die zugängliche Anlagelösung ab 1 Franken. Das klingt sehr spannend. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was steckt hinter der Idee bei Kaspar und?
Ja, sehr gerne. Kaspar und hat das Ziel, quasi allen Menschen das Anlegen und Investieren näher zu bringen. In einer heutigen Zeit von steigender Inflation und negativen Zinsen ist es immer schwieriger, seine eigenen finanziellen Ziele, wie zum Beispiel die Vorsorge, zu erreichen. Die einzige Lösung ist das Anlegen und Investieren. Und das ist ein Thema, was für die meisten Menschen nicht wahnsinnig zugänglich ist. Lediglich 15% aller Schweizerinnen und Schweizer investieren. Genau das möchten wir ändern, indem wir gesagt haben, gut, wie schaffen wir das? Wie bringen wir die Menschen zum Investieren? Und unsere Idee war es quasi zu sagen, da müssen wir es in den Alltag integrieren. Wir müssen es ganz einfach machen. Es muss passieren. Und unser Trick, den wir haben gewissermaßen, ist, dass wir das Investieren an eine Zahlungskarte koppeln, an eine Prepaid Mastercard, die jeder Kunde und jede Kundin bei uns automatisch dazu bekommt. Und jedes Mal, wenn man jetzt etwas zahlt, wie zum Beispiel einen Kaffee für 5,20 Franken, rundet man auf den nächsten Franken auf, in dem Fall auf 6. Und die Differenz, die 80 Rappen, werden automatisch investiert. Auf die Art und Weise bringe ich also das komplexe Thema Anlegen und Investieren in den Alltag und lasse es einfach passieren. Das ist so der Startpunkt, mit dem unsere Kundinnen und Kunden die Reise mit uns beginnen. Und dann später in der App gibt es die Möglichkeit, weitere Anlage- und Sparpläne zu eröffnen und so wirklich ganz strukturiert, professionell sein Finanzleben zu meistern.
Super spannend. Also ist ja wirklich das Problem. 15% legt nur an, das ist schon extrem wenig eigentlich. Haben wir auch mal analysiert, woran das liegt? Also ist es wirklich einfach Unwissenheit oder wieso sind es so wenig?
Ja, es ist tatsächlich eigentlich obstrus, wenn man es sich überlebt, oder? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, ja. Europas auf jeden Fall, und dennoch sind so wenig Menschen mit dem Thema betraut, und ich glaube, das Problem ist zweiseitig. Auf der einen Seite ist es einfach, Finanzbildung ist nichts, was wir von der Pike auf lernen, weder in der Schule noch im Studium. Man muss sich schon sehr intensiv im Studium mit den Themen Investieren auseinandersetzen. Und gleichzeitig ist es sicherlich auch so, dass fairerweise Banken bis heute, glaube ich, noch nicht den besten Job gemacht haben, das den Leuten wirklich nahezubringen. Investieren gilt immer noch als kompliziert und wenig zugänglich. Und so herrscht oft das Wissen vor, ich brauche doch ein hohes Vermögen, um anzufangen. Ich brauche eine hohe Fachexpertise, um nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und das ist ein Hemmnis, was für viele Menschen da ist, warum dann die meisten schlussendlich auch nicht anfangen. Und drum halt eben auch dieser sehr unterschwellige Einstieg, den wir mit Kaspar und geschaffen haben, um wirklich all diese Barrieren abzureißen und zu sagen, nein, du musst nicht viel wissen, du musst eigentlich gar nichts machen, außer ganz normal bezahlen, wie immer schon. Und reich sein musst du auch nicht. 1 Franken reicht nämlich schon, um zu beginnen.
Super. Also vor allem auch sehr passend zu der Diskussion, eben, dass man überhaupt ins Alter reinkommt, dass man genug Geld auf der Seite hat, wo ja momentan auch eine grosse Diskussion ist mit der Pensionskasse. Ja, super Idee, coole Idee. Wie sind ihr Co-Founder, wie sind ihr auf die Idee gekommen?
Ja, wir sind insgesamt vier Founder und wir kommen alle aus dem Asset Management. Das heißt, entweder waren wir sehr forschungsaktiv in dem Bereich oder eben auch haben jahrelang in dem Bereich gearbeitet oder eigentlich auch beides gewissermaßen. Insgesamt über 50 Jahre, also kumuliert, haben wir vor allen Dingen für Schweizer Pensionskassen quantitative Anlagestrategien entwickelt im Bereich Aktien und Obligationen. Und ja, irgendwo war dann auf der einen Seite der Wunsch, da wirklich was Eigenes zu machen und gleichzeitig dann die Überlegung daraus resultierend, was können wir mit unserem Wissen eigentlich machen, wie können wir unser Know-how bestmöglich einsetzen. Und so aus der Diskussion mit Freunden, Familie, Leuten auf der Straße ist uns dann eigentlich aufgefallen, dass eben für die meisten Menschen investieren nicht so normal ist wie für uns, die es ja tagtäglich im Geschäft machen, sondern eigentlich ein ganz fernabes Thema ist. Und daraus haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir das näher bringen, wie können wir das den Menschen eigentlich zugänglich machen. Und so hat sich dann schlussendlich die Idee über die Zeit entwickelt.
Über die Zeit entwickelt, vielleicht da auch mal der Rückblick, wann sind wir gestartet? Eben, du hast gesagt, die Idee hat sich entwickelt. Was ist denn nachher, was ist passiert danach?
Also ich muss wirklich sagen, der eigentliche Start von Caspar und war wirklich dieser massive Wunsch nach Selbstständigkeit. Und irgendwo dann vielleicht auch so die Überlegung, naja gut, wie alt ist man? Anfangs 30, wann kann man irgendwie eine Firma gründen? Wann macht das Ganze Sinn? Thema Familienplanung, irgendwann gibt es dann ja vielleicht auch nochmal andere Leute, auf die man auch ein bisschen aufpassen muss und so weiter und so fort. Oder da, sage ich mal, eine gewisse Rolle und Verpflichtung auch hat. Von daher dann der Entscheid halt eigentlich an erster Stelle war, nein, wir möchten uns selbstständig machen, wir möchten da uns in die Richtung entwickeln. Sind tatsächlich relativ radikal ins kalte Wasser gesprungen, also wirklich gesagt, okay, Job kündigen, grob eine Idee, wir machen was mit Finanzen, aber eigentlich ohne einen konkreten Plan zu haben. Und als wir dann ins Büro eingezogen sind, fing dann so ein bisschen so die ganze Journey an, die Überlegung, okay, wie machen wir jetzt schlussendlich eigentlich die einzelnen Sachen und haben dann ja unterschiedliche Modelle uns angeschaut, analysiert, fairerweise auch das ein oder andere Bier abends getrunken und sind dann von dort aus dann immer weiter in die Idee und in die Richtung gekommen. Natürlich haben wir uns auch Geschäftsmodelle im Ausland angeschaut, die gut funktionieren. In den USA mit Acorns gibt es einen Anbieter, der eben auch einen sehr ähnlichen Approach macht und dann basierend auf dem eigentlich viel zusammengewürfelt, auf den Schweizer Markt angepasst und sind dann losgelaufen mit unserem Pitch-Deck in der Hoffnung, wilde Leute zu finden, die uns Geld geben oder aber auch Partner, die uns bei der Implementierung helfen.
Also Moment, das heisst, ihr habt bereits Büro bezogen mit der groben Idee, wir wollen etwas mit Finanzen und Anliegen machen, aber viel konkreter ist es noch nicht gewesen.
Nein, viel konkreter ist es tatsächlich noch nicht gewesen und ich glaube, das ist auch so, wenn ich mir überlege, dass das größte Learning oder, sage ich mal, den größten Entscheid, den man treffen muss, wenn man sich selbstständig macht, ist der Entscheid, sich selbstständig zu machen und der Wunsch, das zu tun. Ja. Und bei mir war es so irgendwie ewig lange mit meiner Freundin immer diskutiert, ja, ein bisschen Unzufriedenheit im Job vielleicht, Dinge möchte ich anders machen und dann waren wir am Bodensee spazieren und irgendwann hat sie gesagt, du Jan, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du hörst auf, mich damit zu nerven und machst deinen Job einfach weiter. Das ist Möglichkeit eins. Ja. Oder du machst es jetzt. Und ich unterstütze dich dabei, aber dann ziehst du es halt entsprechend auch durch. Und das war dann eigentlich wirklich so, gut, jetzt muss ich diese Entscheidung irgendwo treffen. Ist eh nicht schlecht, eine Entscheidung zu treffen, weil wenn man sich dann mal selbstständig gemacht hat, muss man danach sowieso sehr viele Entscheidungen regelmäßig treffen. Und dann ja, sind wir tatsächlich so losgestartet. Man läuft auch am schnellsten, nicht unbedingt, wenn man im Sessel sitzt, sondern wenn ein Löwe hinter einem herrennt. Und in dem Fall ist der Löwe einfach das Bankkonto, was jeden Tag kleiner wird. Und von daher, ja, sind wir tatsächlich so ins Rennen gegangen.
Ja, also der Sprung überhaupt mal wagen, jetzt selbstständig, hat gesagt, okay, jetzt all in. Und bewusst ja nicht einen Fuß noch im Angestelltenverhältnis behalten, sondern sagen, nein, wenn schon, dann schon.
Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Wobei, das muss ich fairerweise sagen, das hätte für unseren Case nicht funktioniert. Mhm. Ich meine, wir haben ein sehr stark skalierbares Geschäftsmodell. Mhm. Alles ist auf Wachstum ausgelegt. Und das braucht nicht 100% Engagement, das braucht 150 oder 200% Engagement. Und das noch mit einem Fuß irgendwo noch im Erwerbsleben, in einem alten Job zu machen, da fehlt das Commitment. Das werden auch Investoren haben immer am Anfang gefragt, macht ihr das 100%, seid ihr doch woanders angestellt? Und das ist wichtig zu sagen, nein, wir sind all in. Wir stecken hier mit 150% mit allem, was wir haben drin und das ist im Endeffekt auch wichtig. Okay. Ich glaube, es ist auch nicht schlimm, keine ganz konkrete Idee am Anfang zu haben, weil wenn ich auch auf die letzten zwei Jahre zurückschaue, der Case entwickelt sich ständig weiter. Es kommen neue Komponenten hinzu, man lernt neue Menschen kennen, viele Dinge funktionieren nicht und es braucht ständig eigentlich die Fähigkeit, ja, nicht zu pivoten unbedingt, aber sage ich mal, weiterzuentwickeln, neue Opportunitäten zu sehen und nach denen auch zu greifen. Und wenn man da sehr festgefahren ist, dann wird das viel schwieriger.
Ja, also dass man überhaupt auch flexibel ist im Denken und nicht nur so schon festgefahren ist. Okay, du hast gerade gesagt, in den letzten zwei Jahren haben wir auch eine Pandemie gehabt. Wie hat euch das beschäftigt? Ist das Zufall gewesen, oder habt ihr dann gefunden, doch, das hat auch etwas mit euch gemacht? Das war schon relativ am Anfang von der Pandemie. Kannst du etwas dazu sagen?
Ja, die Pandemie ist uns tatsächlich recht hart reingegrätscht am Anfang. Gekündigt haben wir noch vor der Pandemie. Da hat man noch so ein bisschen in den Medien gelesen, dass in China irgendwie was unterwegs ist, so halbherzig wahrgenommen. Gekündigt und dann schwupps, bums, plötzlich mehr oder weniger im Lockdown angefangen. Es hat uns jetzt aber tatsächlich gar nicht so stark getroffen, muss ich fairerweise sagen. Es war eh die Phase, wo wir noch viel am Business Model arbeiten mussten, wo wir angefangen haben, den MVP zu bauen, wo wir sowieso eigentlich wahnsinnig viel gearbeitet haben. Und die Tatsache, dass man dann eben vielleicht dann doch abends nicht mal in eine Kneipe kann, dass man sich auch nicht unbedingt so viel mit Freunden treffen kann, ist dann auch eine gute Entschuldigung, dann eh länger im Büro zu bleiben oder im Homeoffice. Und entsprechend war das für uns, sind wir da relativ gut drüber hinweggekommen. Was sicherlich ein bisschen aufwendiger war, ist natürlich der Kontakt zu Investoren. Das musste ja wie alles neu erfunden werden. Mhm. Früher ist man eben auf diese Konferenzen und Pitch-Events gegangen. Das kann man jetzt auch wieder. Wir waren jetzt gerade auch in Liechtenstein auf so einem Investor-Summit. Aber die Umstellung auf digital zu lernen, digital zu pitchen, das war natürlich dann schon auch nicht ganz einfach. Aber es hat funktioniert. Die ganze Industrie hat sich angepasst. War ja nicht nur unser Problem, es war ja das von allen.
Ja, ja. Und jetzt zurückblicken, was hast du die grössten Stolpersteine oder Herausforderungen gefunden? Was ist oft unterschätzt worden oder habt ihr auch unterschätzt, wo ihr sagt, wenn ihr nochmal anfangen würdet, würdet ihr es anders machen?
Ja, das ist eine schöne Frage eigentlich, was so die größten Stolpersteine sind. Gewissermaßen, ich glaube einfach, was ich für mich so rückwirkend gelernt habe, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, ist diese Idee zu haben und die sehr schnell mal in ein Slide-Deck zu konkretisieren. Wir dann doch relativ lange gebraucht haben, fast 6 Monate eigentlich von dieser Idee, dann in ein konkretes Pitch-Deck zu kommen, mit dem man mal loslaufen kann. Ich denke, das hätte man viel schneller machen können, weil wir viel zu viel Zeit investiert haben, alles bis ins letzte Detail durchzustrukturieren. Mhm. Im Nachhinein würde ich sagen, es braucht eine Idee. Da muss man relativ schnell einfach auf wenigen Slides zeigen können, welches Problem gibt es, wie will ich dieses Problem grundsätzlich lösen, warum ändert das die Welt, was ist das Potenzial, um die Welt damit zu ändern und wie sieht eine grobe Umsetzung aus. Viel konkreter muss das Ganze noch gar nicht aussehen. Wir haben uns da viel zu sehr anfangs, glaube ich, häufig auch im Detail verloren, in stundenlangen Detaildiskussionen, die dann doch eigentlich komplett anders gekommen sind. Und ich denke, erstmal diese Grobidee, mit dem kann man loslaufen und versuchen, Leute zu gewinnen, zu begeistern. Und ab dem Moment, wo man eben andere Leute begeistert hat, entwickelt sich das Ganze sowieso schneller und gewinnt eine Dynamik. Ich denke, das ist tatsächlich das Wichtigste. Und das war vielleicht auch ein bisschen Stolperstein am Anfang, dass wir da wirklich viel zu sehr ins Detail eingedrungen sind.
Okay, jetzt hast du gesagt, von der Idee zum Pitch-Deck 6 Monate. Wie lange ist es denn gegangen, bis zu den ersten Geldgeber zu finden, zu den ersten Investoren?
Als wir dieses Pitch-Deck dann tatsächlich mal dann endlich hatten, oder? Das war dann eben der Punkt, dann haben wir eben mit den ersten Investoren gesprochen und das ging dann relativ schnell. Da konnten wir dann innerhalb von 3 Monaten unsere ersten Investoren finden. Das waren Schweizer Business Angels und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war für mich, nicht nur für mich, ich denke für uns alle war das ein wahnsinnig toller Moment, dass wir Menschen gefunden haben, das muss ich mir mal vorstellen, die uns basierend auf 10 PowerPoint-Slides Geld geben, damit wir die Idee weiterentwickeln. Das war schon, das war ein großer Moment und eben dann halt auch schnell eine Partnerbank gefunden, die mit uns zusammen dieses Projekt umsetzt, die uns da eben auch die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und dann ging eigentlich die Post relativ schnell ab. Das war dann Anfang Jahr 2021, Januar, Februar, fing dann die ganze technische Integration an und dann hatten wir ein Dreivierteljahr später auch schon unseren Prototypen live mit ersten Kunden. Also da ging es dann wirklich Ach auf Klapp. Und ich glaube, das hat uns halt eben auch gezeigt, okay, Konzeptionalisierung ist schön und gut, aber wichtig ist dann das Anfangen und
Machen.
Das Machen und dann passieren die Dinge eh.
Ja. Okay, also ist ja schon mal sehr gutes Learning, ein wichtiges Learning, wo man kann mitnehmen, einfach mehr machen, weniger denken. Ja, weil es dich auch gebraucht wird. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen beim Timing. Also 6 Monate von der Idee bis zum Pitch-Deck, nachher innerhalb von 3 Monaten die ersten Investoren, Business Angels, Partnerbank und dann eigentlich innerhalb von 3/4 Jahr den MVP entwickelt. Was würdest du jetzt sagen, was kann warten in die Gründungsphase und auf was muss man achten? Was soll man unbedingt von Anfang an regeln?
Also ich denke, was man auf jeden Fall von Anfang an regeln sollte und vor allen Dingen auch für sich selbst sich überlegen sollte, ist, mit wem möchte man das Ganze machen? Und da ziele ich ganz klar auf das Founders-Team ab. Mhm. Ich glaube, der Entscheid, sich zu überlegen, möchte ich es alleine machen oder möchte ich es in einem Team machen, der ist extrem wichtig. Mhm. Ich könnte mir niemals vorstellen, selber das zu machen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, diese Leitkameraden zu haben, mit denen man da schlussendlich durch dick und dünn gehen muss. Die Leute, die einem den seelischen Support geben. Niemand wird es so gut verstehen, in was für eine Situation man ist, wie die eigenen Co-Founder um einen herum, weil sie damit drin sind. Nicht mal der eigene Partner oder die eigene Partnerin kommt da schlussendlich mit. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und auf diese Leute muss man sich blind verlassen können. Da hatte ich das große Glück, dass meine drei Co-Founder alles ehemalige Arbeitskollegen von mir waren. Ich kannte die aus der Arbeitswelt und wir sind quasi über die Arbeit auch sehr gute Freunde geworden und das ist das alles Entscheidende. Dann, was sicherlich irgendwie am Anfang warten kann, sind übertriebene technische Details. Es geht wirklich darum, schnell diese Konzeptionalisierung zu machen, eben wie gesagt den Pitch und so ein Proof of Concept, ein paar erste Partner, Landingpage machen, raushauen, gucken, dass Menschen das irgendwie cool finden, dass Leute sich für den Newsletter anmelden, dass sie sich ja für ein Beta-Produkt anmelden, dass man eben zeigt, okay, da ist Traction drin, das funktioniert. Und ja, ich denke dann der Rest, die wirkliche Umsetzung, die kommt dann tatsächlich wirklich später. Und sicherlich noch ein wichtiger Punkt, habe ich vielleicht auch vergessen, auch am Anfang sehr schnell zu versuchen, eben irgendwo auch, also je nach Geschäftsmodell, aber wenn man im skalierbaren Bereich unterwegs ist, Investoren zu finden. Das ist ein wichtiges Zeichen. Das ist ein wichtiges Zeichen für einen selbst, dass eben andere Menschen auch daran glauben. Und das Zweite ist natürlich aber auch, es braucht einfach auch Kapital, um das weiterzuentwickeln.
Ja. Was ist denn ein bisschen auf der Strecke geblieben? Also du hast eben gesagt, jetzt so ja, der technische Auswuchs muss jetzt noch nicht perfekt sein am Anfang, das macht irgendwo Sinn. Was ist denn sonst noch, was sind sonst noch Themen, wo du sagst, ja, das ist wichtig, aber noch nicht am Anfang. Das kann man mal auf die Seite legen, weil es gibt so viele andere Themen, wo man sich muss fokussieren.
Ich denke, so ein Thema, was bei uns dann doch immer wieder aufpoppt, ist Vertrieb. Und ich meine, da muss man sich halt überlegen, ganz am Anfang, wie gesagt, diese Idee, ja, wir möchten eine Kartenintegration machen und dann kann man so aufrunden und ist eigentlich schon cool und die Mechanik dahinter funktioniert. Dann ist die nächste Frage so, okay, wie macht man den Vertrieb? Und das wurden wir auch immer wieder gefragt, was für Vertriebsideen habt ihr? Und ich glaube, hier ist einfach wichtig zu zeigen, es gibt ein Riesenpotenzial im Markt, es gibt viele Menschen, die das machen wollen. Wie ich die dann am Ende vom Tag erreiche, ja, vielleicht muss ich überhaupt erstmal so weit kommen, dass ich dieses Produkt greifbar, nahbar habe, bevor ich dann auf diese Vertriebsideen komme. Das ist, glaube ich, etwas, vielleicht haben wir uns das dann auch ein bisschen spät nachher am Ende überlegt, sind jetzt mittendrin, glaube ich, haben jetzt aber auch gute Ideen. Aber ja, das ist sicherlich vielleicht ein Punkt, den man ein bisschen hinten anstellen kann, obwohl er schon trotzdem auch wichtig ist. Also natürlich ist Vertrieb extrem wichtig, aber ich glaube immer so, die Detailausarbeitung, die können durchaus später kommen.
Ja, also so, wie kommt man zu den Kunden? Ja, relevant, aber wenn man am Anfang sagt, Pitch-Deck, Problemlösung, Potenzial, dann ist so dort irgendwo schon drin, dass man sagt, hey,
genau, also wenn man weiß, da ist das Potenzial und es gibt die Menschen und man hat auch schon durch, also man braucht schon eine Idee, wie man sie grundsätzlich erreicht. Aber ich sag mal, wenn diese Vision gegeben ist, dann ist die Umsetzung nachher durchaus auch machbar.
Okay. Jetzt, wenn man nach innen schaut, jetzt ihr als Unternehmer, du als Co-Founder, was hat es denn in der internen Struktur von einem Startup vielleicht noch so Themen gegeben? Ich frage jetzt konkret, die ersten zwei Folgen haben sich bei uns um das Thema Treuhand und IT, Digitalisierung im Rahmen vom jungen Unternehmertum dreht. Ist das bei euch ein Thema gewesen oder ist das für euch gewesen, nein, also das läuft einfach so weit, aber das ist ein Hygienefaktor, wie ist das gewesen?
Gut, also Digitalisierung, wir sind ein Fintech, das heißt, der zweite Teil ist Tech, oder? Ich meine, von daher glaube ich, da waren wir ab Tag 1 super gut aufgesetzt. Mhm. Wir hatten auch den Vorteil, wir konnten auf der grünen Wiese anfangen. Das heißt, wir haben von vornherein sowieso alles irgendwie vernünftig cloudbasiert aufgebaut. Das Work from wherever you want, das ist nicht so richtig ein Problem gewesen. Eine Sache, die wir sicherlich vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, ist tatsächlich das ganze Thema Treuhand, Rechnung. Da sind wir dann einfach so ein bisschen so für die Cheap-Charlie-Version gegangen, haben geguckt, was für ein Buchhaltungstool gibt es, was umsonst ist. Jetzt müssen wir immer noch die Sachen abtippen und so. Ja, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, eben weil noch beschaubare Umsätze, überschaubare Rechnungsstellungen, die wir da haben. Aber das ist vielleicht etwas, was dann mittelfristig wir vielleicht auch nochmal optimieren können. Ja. Aber ich sag mal, als Startup, jetzt ist der Fokus sicherlich nicht auf der Treuhandseite. Ich meine, Hauptsache, es gibt dann irgendwie mal nach einem Jahr einen ersten Abschluss und das kriegt man schon irgendwie hin. Und ich glaube, so einfach, ja, Digitalisierung, wie arbeiten wir zusammen? Das konnten wir wirklich alles state of the art aufbauen.
Das ist heute eigentlich alles dank dem Internet einfach zugänglich und eine wunderschöne Zusammenfassung.
Also wir haben ja Gott sei Dank keine Legacy-Probleme.
Ja.
Es wäre traurig, nach 2 Jahren Legacy-Probleme zu haben. Ja.
Hat auch der Podcast mit dem Jan-Philipp Schade von Kaspar und bis jetzt gefallen? Dann hört doch jetzt Teil 2.